man zielt in diesen 5-Jahresplänen und in dieser sehr groß angelegten industriepolitischen Unterstützung auf Effektivität und nicht auf Effizienz. Man will Resultate haben, weil man die für politisch, strategisch und nicht wirtschaftlich wichtig hält. Da ist dann die Wirtschaftlichkeit erstmal an zweiter Stelle. Das führt natürlich zu Überkapazität und auch zu Verschwendung von öffentlichen Mitteln und so weiter. Das nimmt man in Kauf. Also da ist man bereit, diesen Extrapreis zu bezahlen, dafür, dass man strategische Ziele auch erreicht.
Hallo und herzlich willkommen zu Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Frederik Schäfer und ich begrüße Sie zu Folge 10 der 7. Petajoule-Staffel. Heute geht es um ein Land, das die globale Energiewende wie kein zweites prägt und dabei enorme Spannungen erzeugt. China. Und über Chinas Energiepolitik, strategische Interessen, europäische Abhängigkeiten und Handlungsoptionen spreche ich mit Nis Grünberg, Lead Analyst vom Mercator Institute for China Studies, kurz MERIX in Berlin. Hallo Nis.
Hallo.
Und mit Christoph Dollnergruber von der österreichischen Energieagentur. Hallo Christoph.
Hallo Frederik.
Beginnen wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Nis, magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Nis Grünberg. Ich bin ausgebildeter Sinologe, habe in Kopenhagen studiert und da auch mein PhD gemacht. Alles mit Fokus immer auf die politischen Strukturen des Parteistaats und dem Modell des Parteistaats sozusagen, wie da die Gesellschaft politisch und wirtschaftlich anders organisiert ist als bei uns unter dieser Parteiherrschaft. Und habe mich empirisch schon relativ früh mit der Energiewende, mit Klimapolitik und mit Energiepolitik beschäftigt, als sozusagen das empirische Feld, in dem ich die unterschiedliche Herangehensweise an gleiche Probleme, die Chinesen ja genauso wie wir haben, wie man mit Klimawandel umgeht, wie man mit Energiewende umgeht und Transformation. Und schaue hier bei MERIX, wo ich seit ungefähr 6 Jahren arbeite, immer wieder so ein bisschen sowohl auf die grüne Seite und als auch auf die rote Seite, also der Parteistaat als ein Modell der Chinesen. Und das mache ich jetzt seit 6 Jahren hier und freue mich, heute dabei zu sein.
Danke sehr. Christoph, dich kennen die meisten Hörerinnen natürlich schon, aber magst du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen?
Ja, hallo auch von mir. Ich bin in der Stabstelle Strategie und Business Development bei uns in der österreichischen Energieagentur, kommen also aus der Energieecke, nicht aus der Chinese Studies, wie dann ist. Ja, aber ich bin gleichzeitig schockiert und fasziniert von dem, wie China die Energiewende anlegt. Nicht nur die Energiewende, sondern auch industriepolitisch das als ein weites Feld für sich entdeckt mit geopolitischen Implikationen, die wir schon sehr heftig spüren. Und ich freue mich, dass wir da heute über dieses Thema sprechen können.
Wunderbar, vielen Dank. Zu Beginn ein paar Zahlen zur Energiewende oder grundsätzlicher Energiepolitik made in China. Auf der einen Seite erleben wir einen beispiellosen Ausbau erneuerbarer Energien. 2024 wurden sagenhafte 277 Gigawatt PV sowie 79 GW Windleistung installiert. Im ersten Halbjahr 2025 hat China mehr Erneuerbare hinzugefügt oder sogar deutlich mehr als der Rest der Welt zusammen. Es kam allein mehr als 200 Gigawatt PV dazu. Damit hat China insgesamt die 1000 Gigawatt, also die Terawatt PV Marke geknackt. China investierte im Vorjahr 2024 rund 625 Milliarden US-Dollar in klimafreundliche Technologien und Infrastruktur. Auf der anderen Seite setzt Peking auch weiter auf den Klimakiller Nummer 1, die Kohle. 2024 wurde mit dem Bau von neuen Kohlekraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 94,5 Gigawatt begonnen. Heute verantwortet China bereits mehr als die Hälfte des globalen Kohleverbrauchs und 55% der chinesischen Stromerzeugung stammt nach wie vor aus der Kohleverstromung. Auf PV und Wind entfallen zusammen 18,5%. Und Europa, ja, wir sind eng mit China verflochten. 98% unserer PV-Module, die in die EU importiert werden, stammen aus China. China dominiert die Lieferkette von Lithium-Ionen-Batterien beziehungsweise ganz grundsätzlich von diversen für die Energiewende unabdingbaren Rohstoffen, vor allem im Bereich der Raffination, also der Verarbeitung etwa bei Graphit, Lithium, seltenen Erden. Diese Abhängigkeit lässt uns Peking durch Exportrestriktionen zurzeit besonders schmerzlich spüren. Dazu später mehr. Versorgungssicherheit, Marktmacht, internationale Dominanz. Worum geht's den Chinesen vorrangig? Welche Folgen hat das für Europa? Und welche Handlungsoptionen haben wir? Über all das sprechen wir also nun und starten mal ganz grundsätzlich mit der chinesischen Energie- und Industriepolitik. Vielleicht kurz vorweg, wir nehmen diese Folge am 5. November 2025 auf. Es ist nicht ausgeschlossen, dass zwischen Aufnahme und Veröffentlichung neue Richtungswechsel aus Washington gegenüber China stattgefunden haben oder so. Beim chinesischen Kurs gibt es hingegen mehr Konstanz und genau darüber wollen wir nun sprechen. Nis. China kombiniert Top-Down-Industriepolitik mit einer marktförmigen Dynamik, Plan mit Privatwirtschaft, wobei in den vergangenen Jahren unter Xi Jinping der staatliche Sektor gegenüber der Privatwirtschaft priorisiert wird, ja, eine staatlich gesteuerte industrielle Mobilisierung stattfindet. Wie stabil ist dieses Modell?
Ja, Frederik, du sagst es ganz gut, die Konsistenz, glaube ich, ist da der ausschlaggebende Faktor. Die Stabilität ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil wir relativ wenig Daten haben oder immer schlechtere Daten. Aber es sieht nicht so aus, als ob das Modell wirklich in Gefahr ist und ob das und dass es auch einigermaßen stabil von den Chinesen auf jeden Fall so weitergehen wird. Die haben ja gerade den Vorschlag oder den Entwurf zum nächsten Fünfjahresplan vorgelegt vor ein, zwei Wochen. Und da wird auf jeden Fall nochmal unterstrichen, dass das Modell, das man jetzt fährt, so weiterhin auch bestehen bleiben soll. Und dieser Fokus auf Staatsindustrie oder auf Staatsunterstützung von gewissen Industrien dabei weitergeht. Der Fokus auf den Staatssektor, der wird auch weiterhin bestehen. Der liegt jetzt so bei 25-30% der Wirtschaft ist in öffentlicher Hand beziehungsweise in Staatsunternehmen. Es wird aber auch wieder vermehrt auf den privaten Sektor geschaut. Der ist relativ wichtig für Innovation, für Konkurrenzfähigkeit, für Arbeitskraft und auch für Steuereinnahmen vor allem auch. Von daher muss sich jetzt so ein bisschen zeigen, wie die Waagschale da in den nächsten Jahren fällt, ob es mehr Privatwirtschaft geben wird oder ob man weiterhin so stark auf den Staatssektor abzielt. Die Innovation passiert im Privatsektor. Der Mehrwert sozusagen, der gerade im grünen Technologiebereich entstanden ist, das ist sehr viel in der Privatwirtschaft entstanden. Von daher glaube ich, dass dieses Modell Staatsstütze für den Staatssektor, aber auch Unterstützung für bestimmte Industrien und Technologien, die in diesen Fünfjahresplänen und anderen Industrieplänen erörtert werden, das wird so weitergehen. Die große Frage ist die Verschuldung. Das alles natürlich muss bezahlt werden. Die enormen Subventionsprogramme, die enormen Ausbauprogramme und so weiter müssen bezahlt werden. Wie die Finanzierung da funktioniert, das wird sich noch zeigen müssen. Die Verschuldung, die im Grunde ein großes Problem ist seit der Finanzkrise, der Weltwirtschaftskrise 2018, nach der man ja enorme Infrastrukturprogramme vom Stapel hat laufen lassen, jetzt noch extreme Verschuldung, vor allem auch in Lokalregierung. Die sind jetzt ein Problem. Es gibt ein neues Büro, das sich mit der Verschuldung beschäftigen soll. Also man weiß, dass diese Probleme existieren und das ist, glaube ich, ein gutes Signal, dass man sich da nicht weiter verschuldet, sondern jetzt versucht, tatsächlich mit mehr Wachstum oder mit mehr Qualität, wie es in diesem Programm heißt, die qualitative Modernisierung der Industrie weiterzuarbeiten. Mhm. Aber das Modell an sich soll laut Plan erstmal so weitergehen.
Wurde ja bereits vor rund 10 Jahren dieses Programm namens Made in China 2025 ins Leben gerufen. Davon wird, glaube ich, jetzt nach außen nicht mehr so wirklich gesprochen, aber es hat gewirkt. Erstmal das Ziel erklärt, künftige Schlüsselindustrien dominieren zu wollen. Energie wurde zu einem dieser prioritären Sektoren auserkoren. Wenn wir uns jetzt mal am Beispiel als erstes die PV-Technologie herausgreifen. Wie ist China dorthin gekommen, wo sie heute sind? Also sowohl mit Blick auf die enormen Photovoltaik-Zuwachsraten im eigenen Land, als auch was die dominante Position in internationalen Lieferketten angeht. Nis.
Ja, man muss sagen, dass es eine relativ smarte und langfristig angelegte Strategie war. Man hat vor über 2 Jahrzehnten angefangen, den PV-Sektor als ein einen wichtigen und einen strategischen Sektor zu identifizieren und da zu unterstützen. Das heißt, es gab sowohl von zentraler Seite, aber auch von lokaler Seite und von Privatfirmen, von einzelnen Entrepreneuren die ersten Projekte, in denen man die auch zum Teil aus Deutschland auch stammende Technologie der PV-Module nach China gebracht hat, da verbessert hat und skaliert hat. Das wurde von öffentlicher Hand unterstützt. Es gab also ganz praktisch einfach auch Investitionshilfen von Lokalregierungen. Es gab Programme von der zentralen Seite, die das unterstützt haben. Es gab dann Feed-in-Tariffs, die den Ausbau unterstützt haben. Also im Grunde ähnliche Instrumente, wie wir sie auch in Europa haben und oder hatten, die so eine Art Babyindustrie wachsen lassen haben. Da hat man dann weiter angegriffen, man hat die technologischen Standards verbessert, man hat sozusagen die Anforderungen erhöht. Es gab sehr viel Innovation auch in diesem Sektor. Und dadurch, dass China natürlich die ganze Supply Chain, also die Wirtschaftskette von oben bis unten immer mehr im Land hatte, also die Rohstoffe, die Verarbeitung von Rohstoffen, hat man einen Preisdruck oder eine Vergünstigung erschaffen, die diese Skalierung auch möglich machen lassen. Wir haben hier natürlich gerne die billigen Module gekauft, auch immer, bis es jetzt zu diesen Sicherheitsfragen kommt. Aber also summa summarum muss man sagen, dass es einfach eine sehr smarte politische Strategie war, von Anfang an sich auf diesen Sektor zu konzentrieren, die verschiedenen Elemente da in der Industrie, in der PV-Herstellung zu beherrschen zu Hause und auch als Exportmarkt wahrzunehmen. Gleichzeitig muss man dann auch sagen, dass die sozusagen das Commitment der chinesischen Regierung, dass der grüne Energie und PV-Strom nicht so eine Art Luxus ist, sondern dass das wirklich ein zentraler Bestandteil der Energiestrategie und der Energietransformation sein soll, natürlich auch dazu beigetragen hat. Also man hat sich entschieden vor vielen Jahren schon, wir müssen dekarbonisieren. Photovoltaik ist eine oder Sonnenenergie ist eine Energieform, die wir hier in enormen Mengen haben. Wir haben auch Platz, um große Anlagen zu bauen. Das macht nur Sinn. Es ist sehr billig. Es ist strategisch für China rein sicherheitsmäßig, auch vom Militär zum Beispiel, gewollt, dass man eher lokal oder im Land die Energie erzeugt. Und da sieht man jetzt diese Resultate von einer sehr konsistenten, strategisch gedachten Politik.
Wenn ich da noch kurz was ergänzen darf, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, die Produktion von Energie auch im Inland. Was hat China? China hat sehr viel Platz, kann Sonnenenergie ausbauen, Windkraft ausbauen. China hat auch sehr viel Kohle, das heißt, die für die Stromerzeugung eingesetzte Kohle kommt aus China zu weiten Teilen, muss nicht importiert werden. Was sehr wohl importiert werden muss in großem Ausmaß, ist Öl. Öl, der im Verkehrssektor eingesetzt wird, der für den Betrieb von Verbrennungskraftmaschinen, herkömmlichen Kfz eine große Rolle spielt. Und das hat im Endeffekt schon auch einen Trend ausgelöst, der sich durchzieht durch Chinas Energiepolitik, die starke Elektrifizierung. Wir haben gesehen, 1990 hatte China einen Anteil von 8% von Strom am Endverbrauch. Heute sind es über 30%. Das ist massiv gewachsen, diese Elektrifizierung, und sie hat sicher auch Sicherheits- und Souveränitätshintergedanken, die da eine große Rolle gespielt haben.
Ja. Ich glaube nur als Ergänzung, ich glaube auch, das sind jetzt nicht unbedingt alles so Masterpläne, die vor 30 Jahren schon komplett fertig in Stein gemeißelt waren, aber das sind natürlich Fakten, die China da geschaffen hat durch langfristige Politik und durch Technologie-Support, die jetzt sich einfach auf über die verschiedenen Dimensionen, über die wir hier reden, also Technologie, Innovation, Exportmarkt, Sicherheit und so weiter, alle Früchte tragen. Und da sieht man, wie stark strategisch Langzeit Politik einfach auch wirken kann. Und momentan vielleicht noch akuter ist jetzt die Frage, wie können wir das nachholen bei uns? Da gehen wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Aber China hat mittlerweile ja dadurch, dass man so viel Erfahrung hat und die Industrie einfach beherrscht, einfach auch die besten Fertigungstechnologien. Also es gibt mittlerweile industrielle Maschinen, die diese Zellen, Photovoltaikzellen herstellen. Da sind die Chinesen am besten und das können wir gar nicht mehr hier. Und diese Geräte, diese Maschinen sind unter Exportkontrollen jetzt gestellt worden, weil China ganz genau weiß, das sind die neuen goldenen Eier sozusagen, die man hier zu Hause hat. Also die Chinesen, die werden jetzt beschützt. Also da sitzen wir auf jeden Fall am kürzeren Hebel in Europa momentan.
Ja, zum Öl, Christoph, du hast es gerade genannt, China hat im Vorjahr etwa 9000 Terawattstunden Öl verbraucht. Ja, das macht Öl zum zweitwichtigsten Energieträger nach der Kohle. Und ja, beim Öl ist auch China ein Abhängiger, dass der Iran die Straße von Hormuz nicht versucht hat zu sperren im jüngsten Konflikt mit Israel, könnte auch an den Partnern in Peking gelegen haben. Denn China bezieht einen Großteil seines Öls vom Golf über diesen Weg. Dann gibt es eine weitere potenzielle heikle Meerenge, die Straße von Malakka. Die hat der chinesische Ex-Premier schon vor 20 Jahren als das Malakka-Dilemma bezeichnet. Und ja, das ist eine Abhängigkeit, die Chinesen schmerzt und aus der sie rauskommen wollen. Und wie geht das besser, als das Öl zu ersetzen, etwa durch Elektrofahrzeuge? Zur Elektromobilität. Also die Chinesen, gerade kam schon mal das Schlagwort vor 3 Jahrzehnten oder vor 30 Jahren, da haben sie auch bereits begonnen, in Batterien zu investieren, auch weil sie dort einen Schwachpunkt des Westens ausgemacht haben. Zugleich haben sie erkannt, dass es für sie wenig Sinn ergibt, bei den Verbrennern mit Europa, USA oder Japan mithalten zu wollen. Klare Analyse, dann voller strategischer Fokus auf die E-Mobilität mit massiven staatlichen Förderungen, wir haben es gerade schon gehört. Ja, Christoph, und nun fahren wir in 10 Jahren alle BYD?
Zu der Antwort komme ich gleich, vielleicht vorher noch. Auch dass China bei Elektroautos so dominant wird, gerade ist keine große Überraschung, wie du sagst. Das hat schon sehr früh begonnen. Im 12. Fünfjahresplan beispielsweise sind diese 7 strategisch aufstrebenden Industrien definiert worden. Eine davon New Energy Automobile Industry. Die sogenannten New Energy Vehicles, Fokus auf Plug-in-Hybride, auf vollelektrische Fahrzeuge, und da sind wir heute auch. Wie geht das? Langfristig orientierte Industriepolitik, haben wir gehört, sicher auch gezielte Subventionen in diese strategischen Industrien. Aber das sind Aspekte, die wir eigentlich auch machen. Auch wir schütten Geld in Kernbereiche der Industrie. Die USA macht das, Inflation Reduction Act. Aber was Nis schon angesprochen hat, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, diese Exzellenz bei Automatisierung und Fertigungsqualität, die China mittlerweile drauf hat, die dazu führt, und ich finde das eine sehr einprägsame Zahl, eine BYD Factory. BYD ist der größte Hersteller von Elektroautos, auch Batterien immer mehr, 3/4 aller Batterien weltweit werden in China produziert und BYD ist da ein sehr, sehr großer Player. Diese BYD-Fertigungsstätten kommen, und wenn man das jetzt in Batterien umrechnet, die eine gewisse Kapazität haben, mit 50 Menschen aus, die es braucht, um 1 Gigawattstunde Batteriekapazität zu erzeugen. In den USA ist man irgendwo beim 6-fachen. 300 Personen. Europa ist da ein bisschen besser, aber ich glaube, das zeigt schon auf, dass China da etwas geschafft hat. Neben den günstigeren Lohnkosten, neben den günstigeren Energiekosten im Vergleich zu Europa und weniger dann bei den Energiekosten in den USA, hat hier auch einen entscheidenden Vorteil zu erreichen. Und das bei hoher Qualität, also wenig Ausschuss in dieser Kette. Ich glaube jetzt nicht, dass wir in 10 Jahren alle BYD fahren werden, aber natürlich verändert das Markt- und Wettbewerbsbedingungen fundamental. Ich glaube, das Szenario, dass BYD und andere chinesischen Marken viel präsenter werden, auch bei uns, das ist durchaus zutreffend. Und das sieht man ja jetzt schon. Es gibt einzelne Monate, in denen BYD beispielsweise Nummer 1 ist, was die Neuzulassung von Elektrofahrzeugen betrifft. In Österreich war das im August zum Beispiel zuletzt der Fall. Also da merkt man auch schon, auch im Straßenbild merkt man es, dass das immer mehr im Kommen ist, ja.
Nils, du magst auch zur Elektromobilität noch was sagen?
Ja, gerne. Ich glaube, nochmal ganz generell zu dieser Industriepower, zu der China sich gerade gewandelt hat. Das wird auch wirklich nochmal deutlich im letzten Entwurf für den 5-Jahres-Plan. Also man weiß mittlerweile und ist da sehr stolz auch drauf und selbstbewusst, dass man einfach diese Fertigungsmaschinerie, diese, die, man ist von der Werkbank der Welt, jetzt, die hat man immer noch, man will die auch nicht aufgeben, wie es die Europäer oder die westlichen Ökonomien teilweise oder zum Teil extrem stark gemacht haben, also Export, Offshoring und so weiter von den Fertigungsindustrien. Das will man alles zu Hause behalten, aber upgraden, also Modernisierung von Fertigungsindustrie und eben jetzt neu, diesen neuen Hightech, das Hightech-Segment auch beibehalten. Und da, glaube ich, unterschätzt man oft in Europa, wie weit die schon sind. Also wie modern eine chinesische Fabrik aussieht, wie effizient die arbeiten, was für Margen die auch einfahren. Das ist ja das Paradoxon in China ist ja, dass man teilweise so eine Art Plan-Mentalität noch auf zentraler Ebene hat, aber dann hat man so einen Raubtierkapitalismus, wenn es um die einzelnen Märkte geht. Und das ist, das hat jetzt dazu geführt, dass man wirklich extrem effiziente Fertigungsprozesse, extrem effiziente Industrien hat und auch viel Clustering, das den Preis natürlich auch noch drückt. Dazu, wie schon angesprochen, diese Ansammlung der gesamten Wertschöpfungskette von Rohstoffen zu Verarbeitung hin bis zur Fertigung und verpacken und weit einfach nur rausschicken. Das führt dazu, dass China einfach ein Industriesystem geschaffen hat, mit dem wir gar nicht mehr konkurrieren können. Wie man das jetzt in Europa noch, wie wir so ein bisschen aufbauen können, dass wir eigene Industriekapazitäten hier haben, das können wir vielleicht noch später besprechen, aber da hat China einfach einen enormen Vorsprung. Beim jetzt Elektromobilität spezifisch, und ich glaube, da kann man so ein bisschen was lernen auch von China, beziehungsweise man kann sehen, was gute Politik ist. Also China ist ja so eine Art Laboratorium, ein Experimentarium für viele Dinge, die wir uns hier nicht leisten können, manchmal auch nicht wollen. Ich möchte gar nicht sagen, dass China alles richtig macht, aber man kann gute und schlechte Policy sozusagen in China gleichzeitig nebeneinander sehen und da sie die Rosinen rauspicken, wenn wir so wollen. Und das hat angefangen damit, dass man einfach wie bei der PV-Industrie die Elektromobilität als strategisch wichtig angesehen hat. Man hat es in den Langzeittechnologieplänen unterstützt. Man hat eine, im Gegensatz zu zum Beispiel in Deutschland, wo man sagt, Technologieoffenheit ist, was wir brauchen, hat man in China Investitionssicherheit geschaffen, nämlich indem man sagt, wir wollen Elektromobilität und die wird von der öffentlichen Seite, von der Politik auch konsistent die nächsten Jahrzehnte unterstützt. Dann stürzen sich natürlich die Firmen drauf und investieren in diese Technologie. Man hat Programme wie der öffentliche Personennahverkehr, dass der komplett auf Elektro umgestellt wird. Damit schafft man schon mal Nachfrage. Da hat vor allem eine Firma wie BYD sehr viel profitiert, sämtliche Busse und die öffentlichen Flotten sozusagen mit Elektroautos und Bussen auszustatten. Und diverse andere geschickte kleine Policy-Instrumente, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen können. Jetzt steht man da, dass China einfach eine sehr gut breit aufgestellte E-Mobilitätsstrategie hat. Man hat es China, über die Hälfte der Autos der Neuzulassung sind elektrisch. Und man hat auch das, was wir hier nicht haben, nämlich billige Modelle. Ich glaube, einer der Fehler in Deutschland ist, dass man die reinen Elektroautos eigentlich eher so im mittleren bis Luxussegment angesiedelt hat. Und zusammen mit dem relativ schwachen Ausbau der Ladeinfrastruktur führt das natürlich dazu, dass man hier noch ein bisschen hinterherhinkt. Ich glaube, 20% aller Neuzulassungen, glaube ich, sind in Deutschland elektrisch, voll elektrisch. Das ist natürlich ein bisschen zu wenig, wenn man die Klimaziele sich vor Augen hält, die wir ja auch selber gemacht haben.
Jetzt zu den Klimazielen. Der Strom, mit dem die chinesischen E-Autos betrieben werden, ist ja auch in großen Teilen nach wie vor ein emissionsintensiver, und zwar Kohlestrom. Ich sagte es anfänglich schon mal. Und die Chinesen bauen ja auch nicht nur die Erneuerbaren in Rekordgeschwindigkeit aus, sondern im ersten Halbjahr dieses Jahres 2025 hat China auch so viel Kohlekraft ans Netz genommen, neu ans Netz genommen, wie zuletzt vor knapp 10 Jahren. Insgesamt dürften es heuer mehr als 80 Gigawatt werden. Jetzt sprachst du nicht schon mehrfach den neuen 5-Jahres-Plan der Kommunistischen Partei an, beziehungsweise den Entwurf. Dort ist auch erstmals die Rede von Peak Coal, es soll also weniger werden. Heißt das jetzt, es wird langsam und geordnet zu Ende gehen mit der Kohle in China, weil sich letztendlich auch die Erneuerbaren marktbedingt durchsetzen sollten? Oder verortest du auch irgendwie noch ein strukturelles Festhalten an der Kohle?
Im Grunde beides. Also laut Plan, sagen wir mal, ist der fängt jetzt so ein bisschen der Phase-Out für Kohle an. Also man sieht, es gibt ja das Makroziel, dass der Peak bis oder vor 2030 erreicht werden soll. Es gibt Indikatoren dafür, dass man den Peak jetzt ungefähr schon erreicht hat. Und wenn es jetzt nicht noch einen großen, internationale große Probleme, Konflikte oder irgendwelche anderen größeren Events gibt, die China dazu veranlassen, doch wieder vermehrt auf fossil umzustellen, dann ist der Peak wahrscheinlich jetzt in diesen Jahren erreicht. Und somit macht es schon Sinn, diese relativ vorsichtige Sprache und konservative Sprache natürlich im Fünfjahresplan, dass das auch stimmt. Also dass da jetzt so eine Art Abflachung und Abfall von Kohleindustrie oder Kohleerzeugung stattfindet. Gleichzeitig hält man aber an Kohle als einen wichtigen Energielieferanten fest, auch in den Szenarien, die es gibt, die von chinesischen Wissenschaftlern und Thinktanks, öffentlichen Thinktanks veröffentlicht werden. Die sehen Kohle immer noch als Teil des Energiesystems bis in die nächsten 2-3 Jahrzehnte vor. Also komplett abwenden wird man sich davon erstmal nicht. Aber ich glaube, Ziel ist, dass man jetzt auf jeden Fall weniger Kohle und mehr auf die Erneuerbaren setzt.
Christoph, dazu?
Genau, mehr auf die Erneuerbaren, aber auch mehr auf Nuklearenergie. Also das ist auch immer was, das immer schwelt in China. Und China wird oftmals als ein Beispiel herangezogen, das zeigen soll, dass der Bau eines Atomkraftwerks halt doch auch schneller gehen kann, als wir das in Europa machen. Hat natürlich auch mit Sicherheitsauflagen und dergleichen zu tun. Und ein Aspekt, der vielleicht auch noch relevant ist, hier ist der Einsatz von Gaskraftwerken. China hat ziemlich resolut auch begonnen, eigene Gasvorkommen stärker zu nutzen und kann sich heute zu 50% mit eigenem Erdgas versorgen. Das ist was relativ Neues. China war auch da relativ stark abhängig von Importen, galt immer als so der Tipping Point of LNG, des LNG-Markts, des globalen. Und auch da verändert sich was und kommt auch Gas immer mehr in der Stromerzeugung zu tragen.
Ich glaube noch so eine Art persönliche Einschätzung. Ich glaube eigentlich, dass basiere ich auf Gespräche mit chinesischen Energiewissenschaftlern und auch Industrieleuten. Ich glaube, dass man schon ernsthaft vorhat, so schnell wie möglich von der Kohle wegzukommen. Man ist sich dessen sehr bewusst, dass das ein Klimakiller ist. Die Chinesen glauben generell an den Klimawandel und wollen den verhindern. Also das ist, glaube ich, schon ernst gemeint. Das Mantra, das hier so ein bisschen den schnellen Ausstieg und den schnelleren, als er jetzt gerade vorgenommen wird, verhindert, ist im Grunde diese Stabilitätsobsession, die Regierung hat. Also man, don't rock the boat, ist so ein bisschen das oberste Mantra der Regierung. Man will alles sozialverträglich, wirtschaftsverträglich machen. Und das hält so ein bisschen die schnellere und ambitioniertere Klimapolitik eigentlich auf.
Mhm. Ich glaube, bei den Kohlekraftwerken ist auch noch wichtig, dass die Laufzeit der Kraftwerke, dass nicht unbedingt mit Jahreszahlen, Lebensdauern gerechnet wird, wie wir sie hierzulande machen. Ich habe letztes Jahr mal mit einem Experten zur Thematik gesprochen. Er meinte so, ja, da wird so von 10 Jahren jetzt vielleicht ausgegangen und nicht unbedingt von 25, 30. Also wenn man sich ja fragt, wenn jetzt noch so viele Kraftwerke neu in Betrieb genommen werden, wie soll dann ernsthaft Klimaziele erreicht werden? Jetzt, du hast es gerade schon gesagt, Versorgungssicherheit spielt eine ganz wesentliche Rolle. Grundsätzlich muss chinesische Energiepolitik immer im Zusammenhang mit strategischen, ja auch geopolitischen Interessen verstanden werden. Jetzt sehen wir gerade ja eine Form von Produktion um jeden Preis, so wirkt es zumindest. Subventionen, Staatskredite gleichen mangelnde Profite teilweise aus und Automatisierung, du hast es genannt. Die Förderpolitik erzeugt massive Überkapazitäten bei PV, bei Batterien. Es gibt, wenn ich es richtig gesehen habe, um die 200 chinesischen E-Mobilitätsunternehmen, die sich einen ganz heftigen Konkurrenzkampf liefern, deren Renditen sich dementsprechend in Grenzen halten dürften. Also marktwirtschaftlich wirkt es wie eine Fehlallokation von Kapital. Und auch darüber hinaus, die chinesische Bevölkerung spart ihr Geld, der Konsum ist gedämpft, die Arbeitslosigkeit ist zuletzt gestiegen. Es gibt diese Immobilienkrise, die wirklich eine ausgemachte Krise ist. Ist all das der Preis, den die chinesische Staatsführung gerne bereit ist zu bezahlen, um die internationale Dominanz zu erlangen?
Ich glaube, gerne bezahlt sie das nicht, aber gezwungenermaßen ist sie es tun müssen. Also Ich glaube, dass man, nehmen wir es mal von hinten, die Dominanz zu benutzen als geopolitisches Instrument, glaube ich, ist momentan auf jeden Fall eine Fehleinschätzung, wenn es um grüne Technologie auf jeden Fall abzielt. Man will ja gerne die Exportmärkte der Zukunft hier auch beherrschen. Also da würde man sich selber in den eigenen Fuß schießen, wenn man jetzt sozusagen die Produkte nicht verkaufen wird. Dass man die Fertigungsindustrie, die Maschinen, die jetzt zum Beispiel die Hightech-Geräte, die PV herstellen können oder Hightech-OEMs, dass man die nicht mehr rausrücken will, das ist klar, weil das will man natürlich zu Hause behalten. Aber ich glaube, dass man fertige Produkte als Daumenschraube benutzen wird, das ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt gegeben. Ist es eher höher in den Wertschöpfungsketten bei den seltenen Erden und so weiter anzusiedeln. Also da hat man die Vorteile und das wird auf jeden Fall jetzt immer mehr benutzt in internationalen Verhandlungen und so weiter. Übrigens, ja, von der chinesischen Warte aus eine Entwicklung, die man mitmacht als Antwort auf die erste Trump-Regierung und sozusagen eine neue Realität in der Weltpolitik, in der man sich sozusagen de-risken muss und in der man so eine Art Fortress-Wirtschaft, so eine Bunkerökonomie schaffen muss, wo man sich zu Hause unabhängig macht von anderen. Das ist aus der chinesischen Sicht jetzt auf jeden Fall erstmal gesagt eine Reaktion.
Mhm. Apropos Reaktion zu uns Europäern und unserem Verhältnis zu China. Oder Nils, wolltest du noch was da hinzufügen?
Ja, ich glaube, also diese Überkapazitäten und damit, das ist ja auch eins der Schwachpunkte des Modells, dass man in Kauf nimmt. Man zielt in diesen 5-Jahresplänen und in dieser sehr groß angelegten industriepolitischen Unterstützung auf Effektivität und nicht auf Effizienz. Man will Resultate haben, weil man die für politisch, strategisch und nicht wirtschaftlich wichtig hält. Da ist dann die Wirtschaftlichkeit erstmal an zweiter Stelle. Das führt natürlich zu Überkapazität und auch zu Verschwendung von öffentlichen Mitteln und so weiter. Das nimmt man in Kauf. Also da ist man bereit, diesen Extrapreis zu bezahlen, dafür, dass man strategische Ziele auch erreicht. Und das kann man vielleicht jetzt in Europa nicht so replizieren oder sollte man auch vielleicht nicht kopieren. Diese, sagen wir mal, salopp Verschwendung von öffentlichen Mitteln, um einzelne Industrien dann zu beherrschen. Aber ich glaube, man muss sich in Europa bewusst sein, dass man gegen diese Art von Maschinerie und Policy-Instrumentarium wenig gegen anhalten kann. Also die Konkurrenz, die Natur der Konkurrenz ist einfach eine andere geworden, seitdem China mit diesem Instrumentarium auf dem Weltmarkt dominieren kann. Das ist, glaube ich, so eine Art neue Realität, mit der man einfach anders umgehen muss jetzt.
Mhm. Und zugleich bringt der chinesische Markt den europäischen Unternehmen oder einigen europäischen Unternehmen nicht mehr die Gewinne, die er in den vergangenen Jahren gebracht hat. Wir haben hier im Heimmarkt chinesische Wettbewerber, die teilweise mit niedrigeren Margen überleben können. Wenn wir uns jetzt mal die einzelnen Energietechnologien genauer anschauen, Christoph. PV ist nahezu vollständig China dominiert. Bei Windtechnik ist Europa selbst stark. Wie unterscheiden sich die Risikoprofile?
Ich würde selbst bei der PV ein bisschen differenzieren eigentlich. Also nahezu vollständig von China dominiert. Ja, die Module sind das auf jeden Fall. 98% der Module, irgendwer hat es schon gesagt, kommen aus China. Die machen aber mittlerweile nur mehr einen kleinen Bruchteil der Gesamtkosten so einer Photovoltaikanlage aus. Weitaus größer sind natürlich die Montagekosten, die Personalkosten, die dahinter stecken. Und das ist auch das, was im Endeffekt nicht ausgelagert werden kann, was vor Ort stattfindet. Deswegen ist das ja trotzdem noch ein sehr wertschöpfender Prozess, so eine PV-Anlage zu installieren. Batteriespeicher kommen sicher auch zu einem immer größer werdenden Teil aus China. Gibt es immer wieder Versuche, Wertschöpfungsketten auch in Europa anzusiedeln, mit mehr oder weniger großem Erfolg, wie man zum Beispiel Northvolt sieht und der Pleite rund um das Unternehmen jetzt. Da muss Europa sicher dranbleiben. Sicher auch bei den Wechselrichtern. Und ich glaube, die Wechselrichter sind ein sehr zentrales Element, wenn wir darüber sprechen, wie ein Risiko einzuschätzen ist rund um Komponenten oder Produkte aus China, weil Wechselrichter halt das Gehirn einer PV-Anlage sind, die intelligenten, vernetzten Teile ausmachen. Und der Anteil nicht chinesischer Wechselrichter ist da in Österreich noch relativ klein. Wir haben selbst auch ein Unternehmen in Österreich, das Wechselrichter herstellt. Fronius ist auch, glaube ich, im europäischen Markt sehr gut unterwegs. Und ich glaube, das ist noch eine Situation, die das Risikoprofil bei PV ein bisschen einschränkt auch. Aber sicher ein wichtiger Punkt, wenn es um die Kommunikation mit den Servern geht, dann dieser Wechselrichter. Wenn das Fronius macht, dann sind es europäische Server. Wenn wir an chinesische Wechselrichter denken, ist es dann sehr oft wahrscheinlich die chinesische Cloud. Ich glaube, da gibt es Ansatzpunkte, um dieses Thema in den Griff zu bekommen. Aber, und das ist so ein bisschen das Big Picture des Ganzen, wenn diese Dinge mal installiert sind und wenn das Thema der Cybersecurity und so weiter gelöst ist, dann laufen die mal. Und das ist schon ein großer Unterschied zu dem, was wir bei beispielsweise fossilen Energien oder vor allem bei Pipeline-Gas haben, wo ein permanenter Fluss an Energie importiert werden muss, damit das Werkel tatsächlich laufen kann. Wind haben wir gute europäische Hersteller, Vestas, Enercon, Nordex, Siemens Gamesa, und die sind auch für den Großteil der noch heute installierten Windkraftanlagen, ich weiß, für Österreich relevant. Da gibt es kaum chinesische Produkte, die bisher verarbeitet werden. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass die Produktionskosten bei diesen Technologien wettbewerbsfähig mit China sind und der China keinen nennenswerten Kostenvorteil auch hat bei der Windkraft.
Nochmal vielleicht ein Wort zum Wind. Ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen jetzt, dass wir die Windenergie nicht verlieren. Also es gibt da gerade eine Studie, die fragt, ob wenn es so weitergeht, dann hat in 5 Jahren Europa auch diese Windindustrie vielleicht nicht mehr, weil die Chinesen auch besser werden, auch hier, und billiger werden. Und wenn die Drittmärkte auch wegbrechen, also europäische Hersteller durch höhere Kosten einfach auch die Dinger nicht mehr verkaufen können außerhalb von Europa, dann bricht so viel Gewinn weg in diesen Firmen, dass sie auch sich selber nicht mehr halten können. Also da, glaube ich, muss man aufpassen, dass man die Solar- und Elektromobilitäts-Saga nicht nochmal wiederholt für den Wind und wirklich ein bisschen smarter nach vorne denkt und sich fragt, wollen wir diese Industrie hier behalten und was ist es uns wert? Denn dann muss die Europäische Union oder müssen die einzelnen Länder ein bisschen Geld in die Hand nehmen und da so ein bisschen strategischer vorgehen.
Nichts, wie schaut's mit den Wasserstofftechnologien aus? Es ist ja im aktuellen oder neuen 5-Jahresplan, werden die auch besonders hervorgehoben oder deren strategische Bedeutung. Die Chinesen investieren enorm viel in Forschung und Entwicklung, etwa im Bereich der PEM-Elektrolyse. Wie schätzt du da die Lage ein?
Beim Wasserstoff, ich habe mir das vor einigen Jahren angeschaut, da war vor ungefähr 3-4 Jahren, glaube ich, und da war China noch so ein bisschen hinterher. Die europäischen Hersteller waren noch ein bisschen besser, außer bei den relativ simplen Verfahren, wo China einfach durch Masse und billige Elektrolyseure die den Markt schon relativ beherrscht. Mittlerweile ist es anders. Die Chinesen sind da relativ en par mit den besten europäischen oder nicht chinesischen Technologien. Und ich glaube, da wieder muss man sich fragen, was ist es uns wert, diese Industrie zu haben hier in Europa? Was ist es uns wert, unsere eigenen Hersteller und Produzenten und Innovationszentren hier zu erhalten? Denn China wird diese Industrie irgendwann genauso gut, vielleicht besser, aber auf jeden Fall billiger herstellen können. Und glaube ich, das ist so ein bisschen der Kern, die Wirtschaftlichkeit, wenn die Wirtschaftlichkeit immer das Totschlagargument ist, also billiger regiert, dann werden wir nicht mit den Chinesen mithalten können. Dann werden sie in PEM und so weiter auch in Zukunft diesen Markt beherrschen. Also so ein bisschen industriepolitisch und strategisch mit dem Blick auf die Sicherheit und die eigenen Kapazitäten müssen wir da wahrscheinlich mehr Industriepolitik wagen und so ein bisschen Unterstützung für unsere heimischen Märkte auch leisten.
Ja, das ist eine gute Überleitung auch zum Thema der Rohstofflieferketten. Du hast es eh schon kurz genannt, Beispiel seltene Erden aktuell in aller Munde, denn die Chinesen ziehen die Daumenschrauben immer weiter an. Wenn wir das Ganze ein bisschen aufdröseln, ich empfehle dazu übrigens auch unsere Podcast-Folge zum Thema kritische Rohstoffe, auch in dieser Staffel herausgekommen. Die Chinesen verfügen über etwa 60% der weltweiten Förderkapazitäten von seltenen Erden. Aber noch viel mehr dominieren sie im Bereich der Aufbereitung und Verarbeitung. Ja, da haben sie ein quasi Monopol oder ein Monopol durch umfangreiche staatliche Investitionen über die Jahrzehnte aufgebaut. Und mittlerweile spielen sie diese Machtposition auch immer stärker aus. Im April 2025 ordnete die chinesische Regierung als Antwort auf Trumps Zollpolitik Beschränkungen für den Export von 7 seltenen Erden und von seltenen Erdmagneten an. Die Metalle und diese leistungsstarken Magnete, die mit ihnen hergestellt werden, dürfen jetzt nur noch mit speziellen Exportlizenzen aus China verschickt werden. In der Folge waren dann die Exporte einiger seltener Erden für einige Wochen auf Null gefallen. Die Preise haben sich vervielfacht. Und im Oktober hat China dann angekündigt, die Exportregularien noch weiter zu verschärfen. Ausländische Unternehmen sollten demnach künftig die Genehmigung Pekings brauchen, um Magnete zu exportieren, die auch nur Spuren, wirklich minimale Spuren bestimmter seltener Erdmetalle aus chinesischer Produktion enthalten oder die unter Verwendung chinesischer Technologien hergestellt wurden. Begründet wurde dies mit Verweis auf die nationale chinesische Sicherheit. Mögliche Konsequenzen bei uns: Preisanstiege, Produktionsausfälle. Jetzt sind gerade diese Verschärfungen Teil der Verhandlungsmasse mit den USA rund um Trumps Zollpolitik. Zuletzt wurde nach einem Treffen von Trump und Xi verkündet, dass China diese vorerst wieder aussetzt, also die Verschärfung jährlich aber neu darüber verhandelt werden soll. Jetzt mal egal, wie es kurzfristig weitergeht, grundsätzlich muss uns klar sein, dass diese Exportkontrollen massive Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben können. Im Energiebereich, bei den Halbleitern, vor allem auch in der Rüstungsindustrie. In einem F-35-Jet stecken 400 Kilogramm seltene Erden. Nies, wie beunruhigt bist du diesbezüglich? Und ist den Verantwortlichen in Europa in Politik und Wirtschaft das Ausmaß der Gefahr ja bewusst genug?
Also ich glaube, es ist schon ein extrem großes Risiko und eine sehr große Verwundbarkeit, in die wir uns hier herein manövriert haben. Ich frage mich so ein bisschen, das kommt ja nicht plötzlich um die Ecke. Das sind ja Dinge, die seit längerer Zeit schon im Grunde öffentliches oder Allgemeinwissen sind, dass China diese Kapazitäten aufbaut. Von daher scheint es bei den Entscheidungsträgern noch nicht genug durchgedrungen zu sein, wie sehr wir da in der Klemme stecken gerade. Das Problem ist jetzt natürlich, dass so ein Ausbau von Verarbeitung von seltenen Erden, die Lieferketten und so weiter, die lässt sich nicht von heute auf morgen mal schnell so aufbauen hier. Also wir haben jetzt diese Abhängigkeiten und die werden auch nicht so schnell weggehen. Auch da zeigt wieder, dass Europa so ein bisschen Probleme hat, schnell und geeint zu agieren. Das ist so ein bisschen unser Problem gerade wenn man es im Kontrast auch zu den Amerikanern sieht, die ja gerade sehr aggressiv versuchen, da ihre Verwundbarkeiten zu minimieren. Und ich glaube, dass so Policies wie der Net Zero Industry Act oder Critical Raw Materials Act der EU einfach nicht ausreichen, um hier die Lücke zu füllen. Also die sind nicht strategisch genug. Da wird nicht deutlich genug gesagt, was für Policy-Instrumente wirklich benutzt werden können. Es wird kaum Geld in die Hand genommen, um das auch mit konkreten Projekten und konkreten Finanzierungsmodellen und Unterstützung zu untermauern. Also das wird, glaube ich, ernst genommen. Ich glaube, man ist sich der Sachlage auch bewusst, dem Ernst der Lage durchaus bewusst. Aber es fehlt da einfach die zentrale Steuerungskapazität in den einzelnen Mitgliedstaaten als auch in der EU, um da wirklich so ein bisschen neue Fakten zu schaffen. Das ist so ein bisschen das, was ich befürchte. Das sieht man auch an den Stimmen aus der Industrie, die sagen, das hört sich gut an, aber wo bleiben wir da stehen, wenn wir investieren? Das ist alles ziemlich teuer. Du hast Vorlaufzeiten 5 bis 10 Jahre, wenn du so Verarbeitungsindustrie aufbauen möchtest. Ich glaube, ich habe einen deiner Podcasts vor einiger Zeit über kritische Erden oder seltene Erden und so weiter gehört. Da ging es um ich glaube, es war Magnesium Bergwerk und da hat sie ganz klar gesagt, es dauert 10 Jahre, so eine Mine zu bauen. Also wir können nicht von heute auf morgen diese Verwundbarkeiten reduzieren. Jetzt muss man sich wirklich überlegen, wie kommen wir da raus? Wie können wir die Zeit überbrücken, bis wir eventuell eigene Kapazitäten schaffen, wie wir eine eigene Industrie schaffen oder das von woanders wieder herholen? Und da sehe ich momentan noch nicht die Ambition, die politische Entschlossenheit und auch nicht den finanziellen Muskel, der dahinter gestellt wird, damit das auch funktionieren kann.
Christoph, siehst du das ähnlich? Und wo siehst du den dringendsten Handlungsbedarf?
Ja, ich sehe es ähnlich. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist es halt, dass Europa da möglichst geeint und schlagkräftig von der Stelle kommt. Weil es macht keinen Sinn, wenn Mitgliedsland A in die eine Richtung läuft und B dann in die andere. Also wenn, dann muss man da Kräfte bündeln und auch klar priorisieren und strategische Zukunftsfelder entwickeln, glaube ich. weil Fakt ist, wir werden in vielen Technologien bei der Herstellung teurer sein als jetzt China, Korea, USA. Aber, und ich bin beim besten Willen auch ein Freund der Arbeitsteilung und des internationalen Handelns, aber es gibt halt gewisse Aspekte, die über die Wirtschaftlichkeit hinaus eine große Rolle spielen, die Sicherheitsthemen in sich tragen, wo die Souveränität einfach wichtiger ist. Das sind Windräder, das sind Wechselrichter, das sind Transformatoren, das sind sicher auch Batterien. Die Intelligenz, die notwendig ist, um Stromnetz zu betreiben, ist, glaube ich, ein Faktor, den wir autonom aufbauen müssen, wenn es um das Flottenmanagement von Elektroautos geht, um Speichermanagement. Also die Intelligenz dahinter ist, glaube ich, ganz wichtig und da darf man auch nicht an der falschen Stelle sparen. Man muss zu einem gewissen Grad das Präventionsparadoxon überwinden und sich bewusst werden, dass das halt auch einen Wert hat, wenn man investiert und aber Dinge selbst machen kann. Und ich glaube, da ist das Bild vom russischen Gas und was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ein wunderbares. Das war in den letzten Jahrzehnten immer angenehm, günstig, Klammer auf, verhältnismäßig günstig. Das war praktisch. Wieso sollte man jetzt das stärker auf das teurere Norwegen-Gas setzen zum Beispiel oder selbst eigenes produzieren, wo doch das russische Gas eh da ist? Aber in der Retrospektive war es das teuerste Gas, das wir jemals gekauft haben. Und wir kiefeln ja noch immer an den Nachwirkungen. Also diese 4% Inflation, die wir aktuell haben, haben wir noch immer ihren Ursprung in dieser Abhängigkeit von Russland Gas. Und ich glaube, eine Lektion, die man daraus lernen kann, ist, dass man in bestimmten Schwerpunktbereichen mehr investieren muss, als vielleicht die Wirtschaftlichkeitsrechnung sagt. Das ist der eine Punkt in der Politik. Ich glaube, es braucht auch ein Umdenken in der Bevölkerung. Es kann nicht sein, dass wir Lithium aus der chilenischen Wüste gut finden, aber gegen den Abbau unserer eigenen Vorkommen sind und da demonstrieren, das wird es auf Dauer nicht mehr spielen. Das können wir uns nicht leisten. Das betrifft sicherlich den Ausbau der Erneuerbaren und der Stromnetze genauso, wo wir sehen müssen, dass das zwar bei uns stattfindet, ja, was von uns abverlangt, wenn wir in die Landschaft blicken, aber trotzdem notwendig ist, um diese Transformation auch halbwegs souverän zu schaffen.
Ja, ich stimme Christoph da total komplett zu. Das ist diese reine marktwirtschaftliche Rechnung, die ist nicht mehr genug. Also der Markt ist sicherlich das beste Instrument und die beste Waffe, die wir haben, um diese Dinge zu gestalten und auch in Europa vielleicht besser zu machen. Aber China hat uns gelehrt, dass der Markt durchaus ein bisschen geleitet werden muss. Er hat es in den letzten Jahrzehnten einfach nicht gerichtet für uns, was die Transformation angeht. Denn ich glaube, die Energietransformation, das ist vielen Leuten nicht bewusst, ist nicht einfach nur von Gaskraft auf Windkraft umstellen, sondern da sind ja auch Verhalten, Kaufverhalten, ordnungspolitische Dinge mit inkludiert, die einfach auch ein bisschen ungemütlich machen teilweise und teurer machen. Und da muss man sich einfach dann die politische Entscheidung auch was kosten lassen, dass das was werden soll. Das wird ein bisschen unterschätzt. Und ich glaube, das ist auch dieser, in meiner Kritik vor allem von den EU-Strategien, in denen oftmals noch so Klauseln vorhanden sind, dass wenn es zu teuer wird, dann kann man diese nicht wirtschaftlichen Aspekte einfach ignorieren. Also wenn das Energieprojekt dann 20% teurer wäre, wenn man das aus der EU kauft, dann kann man das auslassen und man kann was anderes kaufen. Das darf nicht passieren. Also dann schafft man da Schlupflöcher und man schafft den Raum für einzelne Staaten, für einzelne Länder, da im Alleingang zu agieren, und das unterminiert dann komplett diese Strategie.
Mhm. Nächst nochmal zu kurzfristigen Stellschrauben. Was hätten wir da im Angebot? Ist es vielleicht zu wenig, das Ganze als reinen Handelskonflikt zu behandeln? Es gibt ja seit 2 Jahren dieses sogenannte Anti-Coercion Instrument, ACI, der EU, das, glaube ich, noch nie verwendet wurde, wo sich diverse potenzielle Gegenmaßnahmen versammeln. Sollte man da mit schwereren Geschützen auffahren?
Ich bin ganz ehrlich, ich kenne mich mit der EU schlechter aus als mit China. Ich muss aber konstatieren, dass man nicht genug tut, und wenn ich mit meinen Kollegen hier spreche, die sich mit der EU besser auskennen, auf jeden Fall als ich, dann wird das auf jeden Fall zu wenig benutzt. Also der starke Binnenmarkt in Europa wird nicht benutzt. Das ist wahrscheinlich die größte Waffe oder die größte Daumenschraube, die wir noch haben. Jetzt ist China nicht wirklich abhängig von Exporten, aber das wäre natürlich trotzdem schmerzhaft für China, wenn man da wirklich Hürden dem Import chinesischer Güter in den Weg stellt. Ich glaube, hier ist das Problem wieder, dass sich natürlich dann Länder wie Deutschland sofort auf die Barrikaden stürzen, weil da der eigene Absatzmarkt Chinas, nämlich von den großen Firmen hier, als so zentral angesehen wird, dass man da der Politik die Türen einrennt. Also ich glaube, was Europa wirklich an erster Stelle jetzt tun muss, ist eine konsistente und konsequente und ambitionierte gemeinsame Stellung zu beziehen. Also man muss hier ein bisschen geeinter vorgehen. Man muss klare Ziele haben, die bindend sind für alle Mitgliedstaaten. Dann solche Dinge wie den großen Markt, Buy European First zum Beispiel, dass man solche Dinge einfach ein bisschen konsistenter durchsetzt. Das Problem ist natürlich, dass China mittlerweile, und das sehen wir ja gerade, genauso schmerzhafte, vielleicht sogar schmerzhaftere Daumenschrauben jetzt im Repertoire hat. Und wir müssen lernen, mit diesen Schmerzen vielleicht ein bisschen besser umzugehen. Also die Schmerztoleranz in Europa erhöhen wird notwendig sein, wenn wir jetzt diese Sicherheit, die wir jetzt haben wollen, das De-Risking weiterhin ausbauen möchten.
Also erstmal eine ehrliche Diskussion zum Trade-off zwischen Kosteneffizienz und Resilienz. Was sollte oder könnte Europa denn aus Chinas Ansatz mitnehmen? Gibt es positive Aspekte von Chinas Industriepolitik, die für uns adaptierbar wären, oder ist deswegen der ja auch ja, Systemdifferenzen schwierig?
Ich glaube, es gibt viele Dinge, die wir lernen können. Das Modell als solches, also diese breite Prinzip Gießkanne, Industriepolitik ist vielleicht nicht das Beste, und aber also dieses Hauptsache, das Ziel kommt raus, egal was es kostet. Das ist so ein bisschen die negative chinesische Variante davon. Aber ich glaube, was China sehr smart gemacht hat, sind so Incitamentpolitik auf lokaler oder Technologieebene. Also Beispiel die Reglementierung von öffentlichen Flotten im öffentlichen Personennahverkehr. Warum sind da noch Benziner und Verbrenner unterwegs? Warum sagt man nicht, okay, es gibt jetzt so eine Art Auslaufphase in den nächsten 5 Jahren, danach muss komplett alles auf elektrisch umgestellt werden. Man sollte die Ladestrukturen, die Ladeinfrastruktur einfach besser ausbauen. Der Automarkt kann natürlich viel besser unterstützt werden politisch, indem man einfach Investitionssicherheit schafft, dadurch, dass man sagt, wir haben eine bindende Strategie zur Elektromobilität, die auch in der nächsten Regierung noch Bestand hat. Man muss den Ausbau von erneuerbaren Energieträgern und Wind und Solar hauptsächlich fördern. Es kann nicht sein, dass es da sogar in Deutschland noch regionale Unterschiede gibt, wer wann wie eine Windmühle aufstellen darf. Also da gibt es sehr viel ordnungspolitische und unterstützungspolitische Maßnahmen, die sehr einfach wären, hier durchzusetzen, die sehr viel tun würden. Das sind alles Dinge, die China sehr gut gemacht hat und da einfach Incitamente geschaffen hat, um den Ausbau von Erneuerbaren extrem zu beschleunigen. Alles kein Hexenwerk, das hatten wir auch eine Zeit lang hier, aber wir haben es so ein bisschen verschlummert.
Christoph, auch dazu?
Ich würde vielleicht noch 2 Punkte ergänzen, die uns helfen könnten. Also erstens, wir sollten den Anspruch haben, die Weltbesten zu werden, was das Recycling betrifft, also die Kreislaufwirtschaft betrifft, weil das halt schon ein Faktor ist, der uns unabhängiger macht, auch von Importen. Und wenn China bei gewissen Rohstoffen die Hand drauf hat, ist der Hebel geringer, wenn wir sie im Kreis führen können, zumindest jene, die schon mal am Kontinent sind. Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Hebel. Und dann kann man zum gewissen Grad halt auch ausweichen, weil diese Technologien noch nicht fertig entwickelt sind. Es gibt immer wieder natürlich Substitute für bestimmte Bestandteile, die heute seltene Erden sind oder andere Metalle. Beispielsweise ist jetzt kein seltenes Erde, aber kobaltfreie Batterien. Wenn man da in der Grundlagenforschung und in der angewandten Forschung auch noch stark reingeht, dann kann man sich selbst auch neue Auswege schaffen aus diversen Dilemmata, die wir uns vielleicht aufgrund strategischer Kurzsichtigkeiten begeben haben.
Vor allem, weil der Kobalt kommt zwar vorrangig in der Demokratischen Republik Kongo vor, aber die Chinesen kontrollieren auch dort in weiten Teilen. Christoph, abschließend zu den zukünftigen Beziehungen. Wie kann Europa im Energiesektor sinnvoll mit China kooperieren, ohne die kritischen Abhängigkeiten aufrechtzuerhalten bzw. zu verstärken? Gibt es da Felder, in denen beide Seiten gewinnen können?
Ja, ich glaube, die gibt's und ich glaube, man sollte sie auch suchen, weil in einer multipolaren Welt das sicher auch ein wesentlicher Faktor ist, dass wir ein gutes Auslangen mit China finden, neben den USA, neben anderen Wirtschaftsräumen, die wachsen und relevanter werden. Ich glaube, was uns eint mit China ist, dass wir sehr große Investoren in erneuerbare Energien sind, dass das ein gemeinsames Feld, das wir stärker beackern könnten, auch was gemeinsame Standards betrifft, zum Beispiel für grünen Wasserstoff, für CO2-Zertifizierungen, diese Richtung. Da ist die IEA wahrscheinlich ein gutes Forum, auch der UNFCCC. Das heißt, da bilaterale Klimadialoge auch aufrechtzuerhalten, wo die USA in diesem Rennen rund um globalen Klimaschutz gerade ein bisschen wegbricht auch. Forschung und Innovation ist sicher auch ein Aspekt, wo es unter Kontrolle von IP-Rechten, also in Property Rights, natürlich Möglichkeiten gibt, sich zusammenzutun, gemeinsam zu arbeiten. Die Stahlindustrie ist in China ein wesentlicher Faktor, auch die Zementindustrie, Chemieindustrie. Da haben wir gemeinsame Herausforderungen, weil wir die dekarbonisieren müssen. Auch da gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten, die man angehen kann. Wo die Grenzen dieser Kooperation erreicht sind, ist es, glaube ich, wenn es um kritische Infrastrukturen und die Steuerung dieser Infrastrukturen geht. Ich habe schon gesprochen über die Intelligenz von Stromsystemen, von digitalen Plattformen, Smart Home Anwendungen beispielsweise. Ich glaube, da gibt's Grenzen. Wir kennen das ja beispielsweise von der Restriktion von Huawei im 5G-Ausbau. Parallelen dazu gibt's eigentlich bei der Energieinfrastruktur bisher kaum. Bei technologischen Schlüsselbereichen, die wir definieren müssen, müssen wir, glaube ich, auch selbst schauen, wie wir gut vorankommen. Ich habe schon genannt, die Windkraft, die Wechselrichter, Transformatoren, Leistungselektronik. Da geht es darum, sich eher wahrscheinlich abzuschotten. Und natürlich sind China und Europa zwei große Märkte, die gegenseitig sich befruchten können. Aber auch das braucht Regeln.
Ein weiteres Thema, die Chips, die wir jetzt gerade rund um Nexperia, wo wir es ja auch schmerzhaft sehen. Darauf haben wir jetzt heute nicht mehr die Zeit einzugehen, sondern auch Nis, an dich die letzte Frage. Wo sind Kooperationsräume auch in Zeiten brutaler Konkurrenz?
Ich glaube, das wird sich jetzt neu aushandeln müssen. Ich bin wie Christoph auch der Meinung, dass man da sehr differenziert entscheiden muss, was muss jetzt sozusagen verhärtet werden, wo sind Sicherheitsinteressen, die wir nicht vernachlässigen können, kritische Infrastruktur und so weiter. Das machen die Chinesen ja im Übrigen auch. Also europäische Anbieter von Windkraftanlagen beispielsweise, die können nicht mehr remote auf ihre Anlagen in China zugreifen. Da wurden sie gezwungen, Geräte einzubauen, die das verhindern. Also das müssten wir eigentlich auch können. Das wird im Energienetz und so weiter sehr wichtig werden in der Zukunft, um da Sicherheitsbedenken auszumerzen. Ich bin aber auch großer Fan vom Freihandel in sagen wir mal, in Anführungsstrichen harmloseren Gütern, wie beispielsweise Autos. Also ich glaube, chinesische Elektroautos in Europa sollten mehr verkauft werden dürfen. Das will die Autoindustrie offiziell auf jeden Fall auch, die europäische, damit da ein bisschen Konkurrenz entsteht. Das billige Auto, das billige E-Auto unter 20.000 scheint nicht möglich zu sein, hier zu produzieren. Das gibt's aber schon seit langem in China. Also da so eine gesunde Mischung aus wirklich kritische Interessen zu beschützen, aber auch die billige grüne Technologie, die aus China ja kommt, auszunutzen. Das ist, glaube ich, jetzt eine entscheidende Frage, die wir schnell aushandeln müssten. Bei der Zusammenarbeit, glaube ich, geht es einfach darum, dass man das erhält, so stark wie möglich. Es kommt jetzt ja, haben wir auch nicht drüber gesprochen, der Klimagipfel in einer Woche ungefähr. Da wird China wahrscheinlich wieder über gar keine Herausforderungen erfahren von anderen Ländern, was die Ambitionen angeht, sondern wahrscheinlich als so ein kleiner Star hervorgehen, indem sie zum Beispiel Elektromobilitäts- oder Elektroautoverkäufe mit in ihr Ziel reingesetzt haben, sehr smart, da führen sie ja sowieso schon. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen schauen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass China da auch ins Gewissen geredet wird, weiterhin ambitionierter zu sein. Mhm. Und von unseren immer noch sehr guten Standards, die wir in Europa ja haben, auch zu lernen.
Danke, Nis. Jetzt sehe ich gerade, wir haben die 1-Stunden-Marke schon wieder geknackt. Dabei hatte mich doch die Kollegin darum gebeten, ob wir uns nicht ein bisschen kürzer fassen könnten. Aber es ist einfach so spannend und so viel zu erzählen. Deswegen leite ich jetzt aber über auf unsere abschließende Rubrik, das Fundstück. Nis, hast du uns etwas mitgebracht?
Ja, ich habe zwei Dinge mitgenommen. Das eine ein bisschen ernster, das andere ein bisschen weniger ernst. Das eine ist, das komme ich nicht drum rum, die Arbeit meiner Kollegen hier so ein bisschen zu pitchen. Wir sind ja hier ein Forschungsinstitut, das sehr breit aufgestellt ist. Alles, was mit China zu tun hat sozusagen. Und da kann man auf unserer Homepage wirklich sehr viel interessantes Wissen über China frei zugänglich einfach lesen. Das Zweite, ich lese sehr viel Science Fiction sehr gerne in meiner Freizeit und da gibt es ein Buch, das heißt Red Moon, Roter Mond von Kim Stanley Robinson. Und das ist jetzt nicht, das ist kein Hard Science Fiction, aber es ist ein sehr schönes Buch, in dem beschrieben wird, wie China die erste Mondbasis bauen möchte und wie da die bürokratischen Spielchen im zwischen Militär, zwischen der Parteiführung, Korruption und all diese Dinge spielen da ganz gut rein. Und es ist sehr gut recherchiert. Also ich finde, der Autor schafft es da so ein bisschen diesen bürokratischen Dschungel und das Infighting, also die internen Kämpfe ganz gut darzustellen, so wie ich das auch so ein bisschen beobachtet habe, wenn ich mir die Korruptionsbekämpfung in China anschaue. Und das ist ja auch gerade in den Medien, Korruptionsbekämpfung im Militär, da wird gerade aufgeräumt um Xi Jinping herum. Das ist vielleicht eine ganz nette Projektionsfläche, damit das so ein bisschen anschaulicher, wenn auch ein bisschen in Science-Fiction-Manier betrachtet wird.
Ja, vielen Dank. Und, bei der vorletzten Folge hat der Politikwissenschaftler Frank Sauer auch ein Buch von Kim Stanley Robinson empfohlen, und zwar das Ministry of the Future heißt es, glaube ich. Und auch da quasi in Form von Science-Fiction dargestellt, wie schaut denn eine Welt aus, wenn wir wirklich weiter so in Richtung Klimakollaps uns bewegen.
Ja, ein sehr schönes Buch.
Ja, danke. Christoph, hast du uns auch was mitgebracht?
Ja, auch was das nicht allzu ernst ist. Ich habe was Chinesisches auch mitgenommen, eine Redensart in Mandarin, die man nutzt, wenn man sich von jemandem verabschiedet. Man man so, sagt man da. Das heißt wortwörtlich übersetzt, geh langsam. Also nicht, es wird langsam Zeit, dass du gehst, sondern man wünscht dem Gegenüber, dass er die Freiheit besitzt, im Endeffekt langsam zu gehen, das zu genießen, dass er keinen Stress hat, nicht eilen, hetzen muss, sondern einfach ganz gemütlich gehen kann. Das ist eine wunderschöne Vorstellung, finde ich, eine sehr schöne Redensart, das jemandem mitzugeben auf dem Weg. Man, man, so.
Danke, Mann, Mann, so. Ich habe auch ein Fundstück dabei, leider irgendwie nichts Lustiges, muss ich auch dran arbeiten. Dieses Buch, Dialog mit dem Drachen, heißt es, wie uns strategische Empathie gegenüber China stärken kann, von der Sinologin Marina Rudjak. Und zwar betont sie, dass strategische Empathie nicht Sympathie ist, sondern gerade weil China mehr und mehr auch zum Rivalen wird, ist es wichtig, mehr China-Kompetenz zu erwerben. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, warum China so handelt, wie es handelt. Ein Beispiel daraus, die Autorin erläutert, wie in der offiziellen chinesischen Kommunikation gezielt auf anschlussfähige Begriffe wie Menschenrechte, Multilateralismus oder Demokratie gesetzt wird, diese aber im Sinne der eigenen Narrative umgedeutet werden. Und was es braucht, um diese chinesischen Narrative zu dekodieren, fand ich sehr, sehr spannend zu lesen. Also dann, das war's für heute. Vielen lieben Dank, Nis, für die spannenden Ausführungen.
Vielen Dank für das Gespräch und in diesem Sinne, man man's auch.
Danke, danke natürlich auch an dich, Christoph, dass du wieder dabei warst.
Danke, danke.
Und danke an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Durchhalten und bis zum nächsten Mal bei Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.